So, hallo zum nächsten Vortrag. Unser Vortragender ist Ingo van Lill von der Raritan und er berichtet über eine Microcontroller-Architektur, über Tools zur Entwicklung, zum Kompilieren von Code, zum Flashen und ja, dann die Bühne ist für dich frei.
Alles klar. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Mein Name ist, wie gesagt, Ingo van Lill. Ich bin Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, habe hier in Chemnitz studiert und bin schon seit dem zweiten Linux-Tag Stammgast hier. Und ja, ich arbeite für die Firma Raritan in Zwickau und wir sind Entwickler für Technik für Rechenzentren und sind spezialisiert auf Stromverteilung. Also intelligente Steckdosenleisten, Transfer-Switches, Messtechnik für Versicherungsschränke etc. Und in dem Zusammenhang habe ich relativ viel mit Embedded-Architekturen zu tun, unter anderem mit dem MSP430 der Firma Texas Instruments und darüber werde ich heute ein bisschen was berichten. Der Vortrag ist so aufgebaut, dass ich zuerst ein bisschen was über die Hardware erzähle, also einen kurzen Überblick über die MSP430-Familie gebe und dann erzähle ich was über die Software, die man braucht, um eigene Software für diese MSP430-Module zu entwickeln. Also der MSP430 ist ein 16-Bit-Mikrocontroller. Auch wenn der Vortrag hier offiziell im Themenbereich Kernel angesiedelt ist, hat das mit Linux nichts zu tun, weil dafür sind die einfach ein bis zwei Nummern zu klein. Die Taktfrequenz sind 8 bis 25 MHz. Das ist also von der Leistung her entspricht das etwa einem 286er vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren. Allerdings der große Unterschied zu einem PC ist, dass es aufgrund der geringen PIN-Anzahl keinen externen Speicherbus gibt. Man muss sich also mit dem Speicher begnügen, den der Chip von sich aus mitbringt, und das ist nicht wahnsinnig viel. Also in der kleinsten Ausbaustufe hat man gerade mal 128 Byte RAM, in der größten immerhin 66 Kilobyte. Und der Programmspeicher, in den meisten Fällen Flash-Speicher, beläuft sich auf bis zu 512 Kilobyte. Dann ist das Modul ein komplettes System on a Chip. Das heißt, es ist sehr viel Peripherie eingebaut, je nach Chip-Variante, die man wählt. Im einfachsten Fall GPIOs, also einfache programmierbare Input-Output-Pins. USCI sind serielle Schnittstellen, die eben ein UART machen können oder SPI oder I²C. Dann gibt es Analog-Digitalwandler und digitale Analogwandler. Das ist für uns relativ wichtig, weil wir die Geräte als Messgeräte einsetzen. Und es gibt auch noch Module mit spezielleren Hardware-Ausstattungen, zum Beispiel die CC430-Serie, die beinhaltet dann ein eigenes Funkmodul. Oder es gibt Beschleuniger für AES-Verschlüsselung oder Treiber für eine LCD-Anzeige. Die CPU, die bietet relativ aggressive Stromsparfeatures. Also man kann Teile, die man nicht benötigt, und Clocks, die man nicht benötigt, abschalten. Man kann sogar die komplette CPU in Power-Down-Modus fahren und abschalten, bis sie durch einen Hardware-Interrupt aufgeweckt wird. Und dadurch eignet sich das Ganze vor allem für mobile Anwendungen, wo man relativ geringe Akkukapazitäten hat. Als Beispiel habe ich hier ein Entwicklerboard von TI dabei, wo das Ganze in eine Sportuhr eingebaut ist. Das ist ein erwähnter CC430, also der hat noch ein Funkmodul und der kann dann mit einem Brustgurt kommunizieren, der den Pulsschlag überwacht. So, wenn man jetzt ein Programm geschrieben hat für diesen MSP430, muss man das irgendwie in den Chip reinbekommen. Der Arbeitsspeicher ist wie gesagt eingebaut. Dafür gibt es mehrere Interfaces. Zum einen gibt es JTAG, das ist ein relativ altes Protokoll, wurde ursprünglich entwickelt für den Test von Leiterplatten und hat sich aber als quasi Standard etabliert, um Programme in Embedded-CPUs reinzubringen und erlaubt auch Debugging. Also man kann die CPU anhalten, man kann Register auslesen, man kann Single-Steppen und so weiter, Breakpunkte setzen. Und um dieses JTAG-Protokoll zu verwenden, braucht man ein Programmiergerät, zum Beispiel dieses FAT430 UEF, was da abgebildet ist. Das schließt man per USB an den Rechner an und das dicke Kabel ist JTAG. Und ja, damit kann man dann den Chip programmieren. Weil das JTAG 4 Signalleitungen braucht, hat TI noch ein eigenes Protokoll entwickelt, das nennt sich Spy-by-Wire. Das ist das gleiche, allerdings über 2 Pins serialisiert. Von daher ist es ein Stück langsamer, aber wie gesagt, für die kleinen CPUs benötigt es einfach weniger Pins. Das ist genau das Programmiergerät, was ich hier an dieser Uhr dran habe. Und als dritte Möglichkeit gibt es noch das sogenannte Bootstrap-Loader-Protokoll. Das ist ein relativ einfaches UART-Protokoll, was diese CPUs von sich aus sprechen. Das kann man ohne großen Hardwareaufwand an seinen PC anschließen und dann den Flash auslesen oder programmieren. Allerdings erlaubt das keinerlei Debugging. Man kann keine Breakpunkte setzen, man kann die CPU nicht mehr anhalten. Das Einzige, was man machen kann, ist resetten und den Flash neu schreiben. Dann komme ich auch schon zur Software. Also der übliche Weg, um Software für einen MSP430 zu entwickeln, ist, dass man eine IDE nimmt. Die offizielle IDE von Texas Instruments nennt sich Code Composer Studio und basiert auf Eclipse. Seit der Version 5 gibt es die auch für Linux. Vorher gab es die immer nur für Windows und ich glaube Mac. Und diese IDE beinhaltet Editor, Debugger, Disassembler, Compiler und so weiter, alles unter einer Oberfläche. Sie bringt 2 Toolchains mit. Das ist zum einen der proprietäre Compiler von TI und seit neuestem, also erst seit ein paar Wochen, gibt es auch eine GCC-basierte Toolchain. Für das Code Composer Studio 6 gibt es eine kostenlose Lizenz von TI. Allerdings ist es trotzdem keine freie Software, es ist nur kostenlos. Man ist allerdings, wenn man den TI-Compiler beschränkt, auf eine Codegröße von 16 Kilobyte beschränkt, wenn man den TI-Compiler verwendet. Mit dem GCC-Compiler gibt es keine Einschränkungen. Und zu dem GCC erzähle ich dann später mehr. Für die Verfechter von freier Software gibt es deswegen seit längerer Zeit eine freie Toolchain auf GCC-Basis. Das kann man bei SourceForge runterladen, unter der aufgelisteten URL. Da gibt es eine Serie von Patches für GCC, GDB und Binutils. Die kann man dann eben anbringen an die offiziellen Sources und das bauen und dann hat man seine eigene Toolchain für den MSP430. Das Ganze basiert auf dem GCC 4.6, also der ist schon 3 Jahre alt, ist dementsprechend sehr stabil und hat sich bewährt, aber wird eben nicht mehr gewartet, von daher wird es keine neuen Sprachfeatures mehr geben. C++ 11 Support ist eher lückenhaft, C++ 14 brauchen wir gar nicht anfangen. Was angenehm ist, ist, dass Pakete für diese Toolchain in der Fedora zum Beispiel vorhanden sind. Allerdings bauen die nur den C-Compiler. Man kann kein C++ verwenden, von daher für mich nicht geeignet. Und in der neuesten Fedora funktioniert es einfach nicht. Also der Compiler oder der Linker kann die Bibliotheken, die zum Compiler gehören, die libgcc, kann er nicht lesen. Da gibt es einen Bugzilla-Eintrag, aber da hat sich noch nichts getan. Eine ziemlich starke Einschränkung bei dieser Toolchain ist, dass die MSP430X-Erweiterung vom Instruktionsset nicht unterstützt. Diese Erweiterung, die erlaubt es, die 16-Bit-Register auf 20-Bit aufzubohren und damit kann man dann mehr Speicher adressieren als die üblichen 64 Kilobyte. Dann hat man vor allem ein Problem, wenn der Chip, den man ansprechen will, viel RAM hat. Also es gibt ja bis zu 32 Kilobyte RAM und der liegt immer im unteren Bereich. Und wenn 32 Kilobyte RAM im unteren Bereich liegen, plus Hardware-Register und so weiter, dann bleibt nahezu kein Platz mehr fürs eigene Programm. So, deswegen gibt es seit neuestem ein Gemeinschaftsprojekt von TI und Red Hat. Die bauen eine neue Toolchain auf GCC-Basis. Also wirklich auf dem aktuellen 4.9 und ist wirklich auch seit kurzem aus der Beta-Phase raus, gilt jetzt als stabil und produktiv einsetzbar. Ist auch im aktuellen CCS 6, also Code Composer Studio 6, enthalten und bietet unter anderem Unterstützung für diese CPU-Erweiterung MSP430X. Wenn man jetzt ein Programm geschrieben hat, dann muss man das auch wieder in diesen Chip reinprogrammieren. Dafür gibt es ein Tool, was sich MSP Debug nennt. Das ist ein GPL-Programm von einem Australier. Und das unterstützt zahlreiche von diesen Programmiergeräten und Protokollen, unter anderem die zwei erwähnten JTAG und Spy-by-Wire-Tools und das BSL-Protokoll. Es ist Multiplattform, also es gibt für Linux, Windows, verschiedene BSDs und Mac OS X. Und das ist unter anderem ein Programmierer, also Flash-Programmierer, es ist ein Debugger, ein Disassembler und beinhaltet auch verschiedene Reverse-Engineering-Sachen. Also man kann sich einen Call-Trace ausgeben lassen von dem Programmablauf. Es kann als GDB-Server dienen, also man kann sich mit dem GDB von der passenden Toolchain zu diesem MSP-Debug hin verbinden als Remote-Target und dann wirklich das wie ein lokales Programm debuggen mit Code-Einbindung und Single-Step oder Line-Stepping. Als kleine Spielerei beinhaltet es noch einen MSP430-Emulator, also man kann das Programm ausprobieren, ohne eine eigene MSP430-CPU zu haben. Der hat dann eben für die wichtigen Instruktionen einen Emulator und man kann auch ein bisschen virtuelle Hardware definieren, also GPIOs, eine serielle Schnittstelle, glaube ich, viel mehr geht nicht. Es gibt die Aussage von TI, dass wenn man den GCC verwendet, im Gegensatz zur proprietären Toolchain von TI, dass man dann mit etwa 15% mehr Codegröße rechnen muss und auch etwa 15% langsamerem Code. Ich habe das selbst mal ausprobiert und zwar habe ich jetzt wirklich eine Uhr programmiert hierfür. Ich habe das Gesamtprogramm ausgemessen, also die Größe des Gesamtprogramms, was dann wirklich in Flash geschrieben wird. Und da hat der TI-Compiler tatsächlich relativ kompakten Code erzeugt. Es wird nur unterboten von dem alten GCC mit Optimierung. Ansonsten, alle anderen erzeugen größere Gesamtprogramme. Allerdings ist das gar nicht so wahnsinnig relevant. Viel spannender ist, wie viel Code für eigene Funktionen erzeugt wird. Also habe ich im zweiten Schritt die Größe des Object-Files für mein eigenes main.c verglichen. Und erzeugen auch beide GCC-Versionen erzeugen größeren Code, außer unterboten wird der TI-Compiler vom neuen GCC mit Größenkompilierung. Also der neue GCC scheint für eigenen Code relativ Kompaktes zu erzeugen. Allerdings gibt es einen Overhead bei der Initialisierung, der einfach auf die Größe des Gesamtprogramms draufschlägt. Und im letzten Schritt habe ich dann die Hauptroutine meiner Uhr mal ausgemessen, wie lang die läuft mit einem Timer. Und zwar genau in dem Moment, wo es von 23.59 Uhr auf 0 Uhr überläuft, was eben der längste Pfad durch diese Funktion durch ist. Und zumindest da waren die Ergebnisse sehr überraschend, weil wenn die Zahlen hier stimmen und ich mich nicht vermessen habe, ist der TI-Compiler deutlich langsamer als sämtliche GCC-Varianten mit und ohne Kompilierung. Also selbst ohne Optimierung. Selbst ohne Optimierung wurde es deutlich unterboten von beiden GCCs und mit Optimierung war es mehr als doppelt so schnell. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der TI-Compiler wirklich so langsamen Code erzeugt. Es kann also sein, dass ich entweder einen Spezialfall habe, dass der zum Beispiel erkannt hat, dass dieser Überlauf von 23.59 Uhr auf 0 Uhr relativ selten passiert und dass er deswegen den Normalfall optimiert hat. Oder dass ich mich einfach vermessen habe, dass irgendein Timer mit einer falschen Clock lief, ich weiß es nicht. Ich werde demnächst mal ein größeres Produktivprojekt umstellen von dem TI-Compiler, den ich zurzeit benutze, auf den neuen GCC. Und dann werde ich mal schauen, wie sich da die Rechenzeit verhält. Ja? Habe ich nicht probiert. Also gerade in dem Fall war das nur ein einziges Code-File und von daher ist da nicht viel zu optimieren gewesen. Mir ist aufgefallen, dass der GCC deutlich mehr geinlined hat. Also der TI-Compiler hat Static-Funktionen, die im eigenen Source-File lagen und nur an einer Stelle aufgerufen wurde, hat er nicht geinlined, selbst wenn ich inline davor geschrieben habe. Ich weiß nicht warum.
Die Frage war nach LTO für alle, die hier zuhören von ferne.
Ach so, gut, also demnächst immer Fragen wiederholen, ja. Gut, wenn man jetzt ein bestehendes Projekt auf eine der GCC-Toolchains portieren will, gibt es ein paar Unterschiede, die man beachten muss. Das ist zum einen die Syntax für Interrupt-Händler. Das wurde eben beim TI-Compiler, gab es ein Pragma, um den Interrupt-Vektor anzugeben. Und man musste vor die eigentliche Funktion noch unterstrich unterstrich Interrupt schreiben, damit er ein bisschen speziellen Code erzeugt hat, also unter anderem in Interrupt-Return statt einem normalen Return. Mit dem GCC ist das jetzt alles in einem Attribut zusammengefasst. Also Attribute Interrupt und dann in Klammern den Vektor und die eigentliche Funktionsdeklaration ist einfach eine normale Void-Funktion ohne Parameter, ohne Rückgabewert. Man kann sich dann auch ein Präprozessor-Makro definieren, um entweder Code für dieses Unterstrich Unterstrich Interrupt für den TI-Compiler oder das Attribut für den GCC zu generieren. Allerdings das Pragma muss man hinschreiben und dann muss man dem GCC sagen, ignoriere Pragmas, die du nicht kennst. Ein weiterer Unterschied ist die Syntax vom Assembler. Ich habe hier eine Nutzung der Hardware-Multiplizierer, die meisten CPUs benutzen, mit sich bringen, habe ich hier mal in Assembler geschrieben. Die eigentlichen Instruktionen sind die gleichen auf beiden Seiten, allerdings gibt es eben leicht andere Assembler-Direktiven. Beim TI-Compiler muss man die Funktionen durch die Direktiven ASM-Funk und End-ASM-Funk einrahmen und vorher mit Punkt Global das Symbol als exportiert kennzeichnen. Und die erste Zeile, die zeigt, wie man ein bestehendes Include-File einbindet, weil da eben die Definition der Hardware-Register drin sind. Im GCC hat man normales Include, wie man es aus dem Präprozessor kennt. Dann Global heißt Punkt Global ohne A, ansonsten auch kein großer Unterschied. Und man gibt eben den Typ von diesem Symbol vorher an, statt es einzurahmen. Dann gibt es einen Unterschied zwischen dem alten GCC und sowohl dem TI-Compiler als auch dem neuen GCC. Und zwar ist das ABI, also das Applikations-Binär-Interface, unterschiedlich. Das sind die Konventionen, wie Funktionen sich gegenseitig aufrufen können, wo die ihre Parameter ablegen und wo die ihre Rückgabewerte finden, wo die ihre Parameter finden und die Rückgabewerte ablegen. Und zwar habe ich einfach mal testweise eine Funktion Summe deklariert, die zwei Parameter entgegennimmt und die Summe von beiden zurückgibt und einen Aufruf dieser Funktion geschrieben. Das habe ich mit dem alten und dem neuen GCC übersetzt. Und man sieht hier, dass der alte GCC das erste Argument in R15 ablegt, das zweite in R14 und den Rückgabewert in R15. Und der neue GCC verwendet da andere Konventionen, da liegen die Parameter in R12 und R13 und der Rückgabewert in R12. Und die Konvention vom neuen Compiler entspricht der von TI. Das hat zur Folge, dass man Code von beiden GCC-Toolchains nicht linken kann. Die verstehen sich einfach nicht. Das macht man aber üblicherweise ohnehin nicht. Also es gibt keinen Grund, es gibt keine vorkompilierten Bibliotheken oder so. Wichtiger ist, wenn man eigene Assembler-Funktionen schreibt, muss man diese Konvention kennen und auch an die eigene Tool oder an die verwendete Toolchain anpassen. Doch, dann bin ich schon am Ende von meinem theoretischen Teil. Und würde jetzt, wenn es keine Fragen gibt, das noch ein bisschen in der Praxis vorführen. Ja.
Da stand eben, dass TI und GCC das ABI gleich ist. Das bedeutet, dass ich dann die Dinge auch mischen kann. Also wenn etwas mit dem TI-Compiler kompiliert ist, Library oder dergleichen, lässt sich das ohne Probleme im GCC dann referenzieren, weil die sich eben halt gleichen an der Stelle. Ist das richtig?
Würde ich erwarten. Also ich habe es nicht ausprobiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Binärformate gleich sind. Also der Red Hat Compiler erzeugt 11 Programme. Ich weiß nicht, was der TI-Compiler erzeugt.
Ah, okay.
Also ob sich das linken lässt, müsste man ausprobieren. Könnte aber funktionieren.
Keine weiteren Fragen? Dann habe ich noch eine ganz kleine. Ich habe nur so einfache Schritte auf dem AVR gemacht. Wie ist das bei den TI-Microcontrollern? Sind die gut dokumentiert oder gibt es da irgendwie auch mal so schwarze Flecken?
Also die Dokumentation ist generell ziemlich gut. Also es gibt eben erstmal Datenblätter zu einzelnen CPU-Gruppen oder Familien, wo dann eben beschrieben ist, welche Funktionsblöcke es geben kann. Also da ist dann die Funktionalität von der seriellen Schnittstelle oder vom Timer zum Beispiel beschrieben. Und es gibt noch für jede CPU ein eigenes Datenblatt, wo dann die genaue Ausstattung aufgelistet ist. Also wie viele serielle Schnittstellen gibt es, können die SPI und I²C oder können die auch UART, wie viele Timer gibt es, wie viele ADC-Kanäle und so weiter. Das muss man sich dann ein bisschen zusammensuchen aus diesem Family-Dokument und dem Dokument für die eigentliche CPU, wo die Offsets für die einzelnen Registerblöcke drinstehen. Aber das geht eigentlich relativ gut.
Also das heißt, TI verwendet hier auch wahrscheinlich kein Third-Party Intellectual Property, wie man das so schön nennt.
Nee, ich glaube, das ist alles hausgemacht bei den.
Dankeschön.
Gut. Schauen, ob ich jetzt hier ein Terminal hinbekomme. Das sieht gut aus. Zuallererst werde ich mal MSP-Debug vorstellen, um zu dieser CPU hin zu connecten. Mit diesem Programmiergerät, da gibt es keinen Kernel-Treiber dafür. Das heißt, muss ich über das USB-Filesystem aus dem User-Space darum kümmern. Von daher muss ich das jetzt hier als Root starten. Ich habe versucht, das per UDEF-Regeln hinzukriegen, dass die entsprechenden Device-Nodes mir gehören. Ist mir nicht gelungen. Bei der normalen Arbeit verwende ich ein anderes Programmiergerät, was als serielle Schnittstelle erkannt wird. Und da kümmern sich dann UDEF-Regeln von der Distribution darum, dass das der Gruppe Dial-Out gehört. Und da habe ich einfach meinen Nutzer reingesetzt. Genau. Also dieses ERF2500 ist eben der Treiber für das Programmiergerät, den es gibt. Es gibt zahlreiche weitere. Jetzt bin ich mit der CPU verbunden, habe jetzt hier verschiedene Kommandos. Zum Beispiel kann ich Speicherbereiche anzeigen. An der Stelle 0x200 liegt beispielsweise eine GPIO-Bank. Relativ langweilig, außer man sieht, am Offset 1 ist ein Input-Register für die GPIOs. Die sind zurzeit nahezu alle auf 1. Das sind, glaube ich, die Buttons von dieser Uhr. Was kann man machen? Ich kann erstmal ein eigenes Programm kompilieren. Also ich habe jetzt hier ein Testprogramm geschrieben. Das Problem ist, dass diese Uhr sich nahezu nicht bemerkbar machen kann. Also es gibt eine Hintergrundbeleuchtung, die man per GPIO steuern kann, aber die ist bei Tageslicht nahezu unsichtbar. Und ich glaube, mittlerweile habe ich es auch kaputt gemacht. Es gibt einen Piepser, aber der funktioniert nur, wenn die ins Gehäuse eingebaut ist. Also gibt es fast keine Möglichkeiten. Da habe ich in meinem Testprogramm, initialisiere ich einfach das LCD und habe eine Funktion Set All Segments, die eben an die 12 Register vom LCD-Treiber entweder Einsen oder Nullen schreibt. Also 12 mal 8 Bits, das sind 96 Segmente. Und meine Hauptfunktion, die macht erstmal den Watchdog-Timer aus, damit ich nicht resettet werde, während ich hier später dann Delay mache. Dann initialisiere ich das LCD und habe jetzt einfach eine Schleife, die alle Segmente anmacht, 250.000 Taktzyklen wartet, alle Segmente ausmacht, wieder 250.000 Taktzyklen wartet. Und die CPU, die läuft nach dem Power-On mit etwa 1 MHz los. Und von daher sind diese 250.000 Zyklen Delays eine Viertelsekunde. Das Programm kann ich mit der alten GCC-Toolchain übersetzen. Also man sieht hier den Compiler-Aufruf. Man muss mit MMCU den genauen CPU-Typ angeben. Daraus wird unter anderem ändert sich die Menge der Deklarationen in dem MSP430.h, was ich ganz am Anfang eingebunden hatte. Das beinhaltet dann sämtliche Hardware-Register, die diese CPU bietet. Und es ändern sich noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel, ob wenn ich eine Multiplikation hinschreibe, ob er dann einen Hardware-Multiplizierer nutzt oder etwas Eigenes, oder ob er das direkt in Assembler selber kompilieren muss. Mache also aus dem Test.c ein Test.o und am Ende linke ich das in ein Programm Test. Jetzt kann ich wieder in mein MSP-Debug gehen und kann dieses Programm in die CPU reinladen. Der programmiert das jetzt über dieses Spy-by-Wire-Interface an die entsprechenden Stellen im Flash. Das MSP-Debug hat jetzt auch die Symbole geladen aus dem ELF-File. Ich kann jetzt zum Beispiel die Adresse der Main-Funktion nachschlagen. Die ist an der Stelle 0x83e. Die Funktion kann ich disassemblieren, wenn ich möchte. Das ist jetzt der komplette, ich weiß nicht, ob es komplett ist oder ob er nur einen Bereich macht, ob man das immer weiter wiederholen muss. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine Menge von Registern ab der Startadresse, die ich angegeben habe. Und ich kann das Programm dann starten und jetzt läuft es los. Ich kann mal versuchen, ob ich das auf das Display bringe. Gut, dann habe ich wenigstens ein Zeugen, dass es funktioniert. Mal gucken, ob man das jetzt erkennen kann. Nee, sieht nicht gut aus. Ah doch, ja, blinkt. Gut, also ich kann das Programm jetzt anhalten. Ich kann Breakpunkte setzen. Ab diesem Breakpunkt kann ich zum Beispiel Single Steppen. Instruktion für Instruktion. Gut. Dann mit der neuen Toolchain sieht das alles nahezu gleich aus. Genau, im Prinzip das Gleiche, außer dass der Compiler noch ein minus 11 drin hat im Namen. Es wird wieder mit minus MMCU der CPU-Typ angegeben. Und ich brauche noch Pfade für Include-Files und Linker-Files, die zum Compiler gehören. Die muss ich ihm einfach mit angeben. Ansonsten ist der Aufruf identisch. Dann kann ich jetzt wiederum hier rein programmieren. Jetzt ein bisschen größer wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viel hatte ich oben? Oben waren es 424 Byte. Mit dem Compiler sind es 594. Und blinkt hoffentlich wieder. Ja. Gut. Das MSP-Debug kann, wie gesagt, als Server für den GDB dienen. Dazu muss ich hier einfach GDB eintippen. Jetzt kann ich in einem weiteren Terminal kann ich einen GDB starten. Ich muss darauf achten, dass das der richtige ist. Ich habe jetzt mit der neuen Toolchain kompiliert, also muss ich den verwenden. Jetzt muss ich mit Target, Remote, Localhost 2000 mich dahin verbinden. Das ist der Part, auf dem der GDB-Server lauscht. Jetzt bin ich hier verbunden. Kann jetzt auch wieder Breakpunkte setzen. Ich kann direkt Kommandos ans MSP-Debug schicken mit dem Kommando Monitor und mit C das Programm fortsetzen. Jetzt ist eben der Breakpunkt am Anfang meiner Main-Funktion ist jetzt aktiviert worden. Und jetzt kann ich hier zeilenweise durchsteppen. Bin ich in der Init-Funktion vom LCD und mit, wie kommt man da wieder raus? Return, Exit, Leave, ich weiß es nicht. Irgendwie kann man auch wieder bis ans Ende der Funktion oder den aktuellen Stack-Frame verlassen. Ist das Leave? Ich weiß es nicht. Genau, und hier sieht man eben, dass sich der GDB dahin verbunden hat und da dann einzelne Funktionen ausführt. Also der liest eben Speicherbereiche, um Variablen anzuzeigen. Hier habe ich mein Reset-Kommando hingeschickt, hier habe ich einen Breakpunkt gesetzt, das Programm gestartet und so weiter und so fort. Mit Ctrl-C komme ich hier wieder raus. Zu guter Letzt kann ich noch diesen Emulator vorführen. Das ist eben, dann gibt man statt diesem, also das brauche ich nicht als Root machen, das kann ich auch als Nutzer tun. Dann gibt man eben bei dem MSP-Debug als Treiber nicht RF2500 an, sondern Simulator. Jetzt bin ich hier komplett ohne Hardware. Habe ich dieses MSP-Debug gestartet, kann auch die Kommandos ausführen, um zum Beispiel Speicher zu lesen. Ist jetzt hier alles auf FF initialisiert. Ich kann Programme reinladen und kann da auch wieder reinsteppen zum Beispiel. Und der emuliert jetzt sämtliche Instruktionen, die passieren. Es gibt dann noch ein Kommando SimIO. Und mit diesem Kommando kann man einfache Hardware emulieren. Also es gibt verschiedene Klassen. Konsole, das ist, glaube ich, ist einfach ein UART, GPIO, ein Multiplizierer, ein Timer, Tracer, weiß ich nicht genau. Ich glaube, der kann Speicherzugriffe einfach protokollieren in eine Datei und einen Watchdog-Timer. Und dann kann ich zum Beispiel mit SimIO add GPIO base gleich 0x200 einen virtuellen GPIO, ein virtuelles GPIO-Device anlegen. List oder was ist? Info. Es gab doch eine List, oder nicht? Ach, Simio Devices heißt es. Genau, da sagt er mir jetzt an der Stelle 200 steht in GPIO. Da kann ich jetzt auch wieder drauf zugreifen. Kann zum Beispiel ein Register auf einen anderen Wert setzen. Gut, das war's von meiner Seite so ziemlich. Bin jetzt schneller fertig geworden als erwartet. Es gibt hier eine Frage da hinten.
Ja, also ich habe erstmal zwei Fragen. Und die eine wäre, ob Sie es schon mal hinbekommen haben, mit dieser TI-Bibliothek zu programmieren. Ich ja, habe das schon probiert, aber irgendwie hat es noch nicht so richtig hingehauen, weil dies ist deutlich schneller eigentlich als diese MSP-Debug-eigene.
Nee, also es, für dieses andere Programmiergerät, was ich vorhin gezeigt hatte, das mit JTAG-Anschluss, da braucht man die TI-Bibliothek, auch um das aus dem MSP-Debug zu verwenden. Und die Bibliothek von TI, die steht ja als Open Source zur Verfügung. Die baut sich mittlerweile relativ einfach. Anfangs hatte ich da immer ein paar eigene Patches anbringen müssen, damit es mit dem Boost aus der Fedora funktioniert hat und so weiter. Mittlerweile ist es eigentlich nicht mehr als ein Make-Aufruf. Und diese Bibliothek muss man dann entweder irgendwo in einen Pfad legen, wo der Linker sie findet, oder man muss mit Export LD Library Path den Suchpfad setzen. Und wenn man die Bibliothek hat, kann man mit MSP-Debug TI-Lib diesen Treiber verwenden. Also der benutzt dann benutzt das MSP-Debug diese Bibliothek, um sich zu dem Programmiergerät zu verbinden.
Ich habe bisher dann die Version aus dem Code Composer genommen, aber woher bekommt man dann den Quellcode, dass ich mir die Bibliothek selber bauen könnte?
Der liegt auf der TI-Seite. Oh, ich habe jetzt leider kein Netz eingerichtet, aber nennt sich MSP430 Open Source Stack oder sowas oder MSP430 DLL. Open Source. sollte auf jeden Fall zu finden sein.
Alles klar, danke.
Schreib mir eine Mail, ich finde das raus.
Okay. Ja. Zweite Frage war, vielleicht komme ich später nochmal darauf zurück.
Dann war hier vorne noch eine Frage.
Haben Sie das schon mal ausprobiert, auf den GDB eine GUI raufzusetzen, DDD und so? Funktioniert das?
Ich glaube, ich hatte das ganz am Anfang mal ausprobiert. Es hat auch funktioniert, aber benutzen tue ich es nie. Okay. Also im Moment habe ich mein aktuelles Programm, benutze ich im Code Composer Studio, weil ich da eben eine CPU verwende, die viel RAM hat und deswegen auf diese MSP430X-Instruktionen angewiesen ist. Jetzt, wo es den neuen GCC gibt, werde ich das dann exportieren und dann auch mal gucken, wie ich das debuggen kann. Aber meistens benutze ich dann den Text GDB.
Aha, die Frage ist ihm wieder eingefallen.
Ja, das Stichwort war GDB. Wenn man den MSP-Debug als GDB-Server nutzen kann, wäre das dann auch möglich, remote zu programmieren? Weil theoretisch bietet es der GDB an mit GDB-Load. Also mit dem Kommando Load kann man auch flashen. Ich benutze das für die ARM-Prozessoren.
Also habe ich nicht ausprobiert, ob GDB-Load funktioniert. Wenn ich ein neues Programm laden will in den GDB, dann mache ich einfach, benutze ich dieses Monitor-Kommando. Also ich mache dann Monitor proc und mein neues Binary und geht dann 1:1 an das MSP-Debug durch.
Okay, und das funktioniert dann auch remote. Also ich kann Monitor proc und dann sozusagen lokales Hex-File angeben und das wird übertragen und der programmiert es dann.
Nee, das geht nicht.
Ja, weil ich habe sozusagen also mein Device im Labor, da starte ich irgendwie auf dem Rechner dann MSP-Debug und dann will ich von meinem Arbeitsplatz aus das da.
Das habe ich nicht ausprobiert. Ja. Also müssten wir testen. Bisher lag das Programm immer irgendwo, wo es der GDB erreichen konnte, also auf einem Rechner.
Gut, danke.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, bin ich schon am Ende mit meinem Vortrag. Es gibt auch noch Developer-Boards direkt. Das ist dann, glaube ich, ein CC430 in einem entsprechenden Sockel, damit man das auf diese Lochrasterplatinen setzen kann. Und es gibt auch ein Experimenter-Board, nennt sich das. Das hat jede Menge Ausgänge und so weiter schon rausgeführt. Ansonsten, diese Uhr hat nicht wahnsinnig viele Features. Die hat eben, wie gesagt, das Funkmodul, die hat das LCD mit 96 Anzeigen, die hat noch ein Beschleunigungssensor und das war es so ziemlich. Achso, ja, dann ist die Uhr bestimmt super. Ja. Also habe ich selber noch nicht benutzt, das Funkmodul. Wir hatten das nur im Schrank, aber funktioniert bestimmt prima.
Ja, wenn es sonst keine Fragen gibt, dann danke schön für Vortrag und Live-Demo.
Keine Ursache.